Samstagsuni im Wintersemester 2014-2015. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Künste. Erster Vortrag: Professor Dr. Werner Frick. I have a rendezvous with death. Gedichte von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, was Goethe in einem berühmten Sonettanfang über das Verhältnis von Natur und Kunst sagt: Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen und haben sich, ehe man es denkt, gefunden. Das ließe sich leicht auch auf das paradoxale Näheverhältnis von Krieg und Kunst und im Blick auf unser heutiges Thema von Krieg und Dichtung, Krieg und Lyrik übertragen. Sie scheinen sich zu fliehen und haben sich, ehe man es denkt, gefunden. Für die Kunst und die Künste im Allgemeinen soll diese Behauptung für heute so stehen bleiben. Es wird die Aufgabe der kommenden Spange von Samstagsvorträgen sein, die Triftigkeit dieser These zu überprüfen und am historischen Beispielfall des Ersten Weltkriegs im Einzelnen zu ergründen, was es mit der Affinität von Kunst und Krieg, von Schönheit und Schrecken, von Gestaltung und Zerstörung, Kreativität und Destruktion auf sich haben mag. In welcher je spezifischen Weise führende internationale Vertreter so unterschiedlicher Kunstsparten wie Drama und Roman, Musik und Film, Reportage und Tagebuch, Zeichnung und Malerei auf diese überwältige und zermalmende Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts reagiert und sich in künstlerischer Darstellung mit dieser kollektiven Ausnahmesituation auseinandergesetzt haben, das im Wesentlichen wird die Fragestellung der 12 Vorträge in dieser Ringvorlesung sein, und wir dürfen uns, so glaube ich, auf ein sehr abwechslungsreiches Spektrum von Ansichten und Einsichten freuen. Von Ansichten des Ersten Weltkriegs in der Verfremdungs- und Durchdringungsperspektive der Kunst und von Einsichten in die komplexen Zusammenhänge zwischen Geschichte und Politik, in ihren zerstörerischen Erscheinungsformen einerseits und von Literatur, Kunst und Ästhetik in ihrer Spiegelungs- und Reflexionsqualität gegenüber solchen bedrängenden epochalen Großphänomenen andererseits. Freuen wir uns trotz eines Themas von sehr geringem Erbaulichkeitsgrad auf eine erhellende Folge von Vorträgen, die uns die langen Winterwochenenden verkürzen sollen. Hier und heute soll es in einem gleich noch maßgeblich einzugrenzenden Sinn um das Verhältnis von Krieg und Poesie, von Krieg und lyrischer Dichtung gehen, und auch diese Paarung könnte gleich aus mehreren Gründen paradox erscheinen. Zum einen fragt sich ja offenkundig, was gerade die intimste und fragilste literarische Form, das Gedicht, nach Hegel eine Ausdrucksform der Subjektivität und gemütvollen Innerlichkeit par excellence, mit jener brutalen Extensität und tödlichen Logik kriegerischer Prozesse in ihrer maschinellsten und unerbittlich objektivsten Form zu tun haben soll, wie sie gerade mit dem Ersten Weltkrieg und seinen Materialschlachten eine vordem unbekannte welthistorische Dimension erreichten. Und ebenso mag man skeptisch sein, wie es allein schon von der Unvereinbarkeit der Proportionen her gelingen soll, ein Weltereignis, einen Weltkrieg von wirklich globaler Erstreckung und Vernichtungsdynamik, in wenige Zeilen eines Gedichts zu zwängen und ausgerechnet auf dem eng limitierten Darstellungsraum lyrischer Texte etwas Bedeutungsvolles darüber auszusagen. Wenn wir denn überhaupt glauben wollen, dass literarische und künstlerische Medien in der Lage seien, uns Wesentliches über unsere Welt- und Wirklichkeitsverhältnisse mitzuteilen. Täten wir Kunstwissenschaftler unterschiedlicher Observanz nicht besser daran, dieses im wahrsten Sinn des Wortes vermiente Terrain insgesamt unseren Historikerkollegen zu überlassen? Aber, wie sich zeigen wird, unsere Studienobjekte, die Dichter, Literaten und Künstler, haben den Krieg auch nicht allein den Generalstäben und Kommandozentralen überlassen. Sie haben sich als betroffene und involvierte Zeitgenossen, oft selbst als Kriegsteilnehmer, immer auch als Opfer des Krieges mit ihren eigenen Ausdrucksmitteln dazu verhalten, und diesen Äußerungsformen wollen wir in unserer Vorlesungsreihe nachgehen. Was nun die spezielle Beziehung von Krieg und Lyrik betrifft, so gilt es sich in Erinnerung zu rufen, dass sie ja tatsächlich schon oftmals in der Geschichte höchst produktive Verbindungen miteinander eingegangen sind. In der deutschen Literatur genügt es an die überwältigende Bedeutung des Dreißigjährigen Krieges und seiner flächendeckenden Zerstörungen für die Vanitas-Motivik der deutschen Barockdichtung in ihren besten Repräsentanten bei Andreas Gröfius, Martin Opitz und anderen zu erinnern. Oder denken Sie rund 100 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg und in seinem Kontext oftmals wieder erinnert und als zitathaftes Modell aus dem kulturellen Gedächtnis hervorgeholt an die vaterländische Lyrik der deutschen Befreiungskriege mit ihrer nationalen Emphase und ihrem antinapoleonischen Furor, an Dichter wie Theodor Körner, Ernst Moritz Arndt, auch an Kleists chauvinistische Schlachtgesänge. Hier sind Affinitäten vorgebildet, Bahnungen angelegt und gattungsspezifische Sprechweisen vorbereitet worden, die wieder aufgegriffen werden konnten, als es in den Ersten Weltkrieg ging und scheinbar ein ganzes Volk von Dichtern und Denkern sich plötzlich zur poetischen Mobilmachung veranlasst sah und emphatisch Kriegsbewegtes in nie gekanntem Ausmaß von sich gab. In den ersten Monaten des Ersten Weltkrieges sind in Deutschland pro Tag mehr als 50.000 Gedichte verfasst, bei Zeitungen eingereicht, in Anthologien gesammelt, zum Marschgebrauch und als aufbauendes Liedgut in die Tornister der Soldaten gepackt worden. Und da der Erste Weltkrieg nicht nur ein Krieg der Waffen, sondern auch, wie es früh hieß, ein Krieg der Geister und ein Krieg mit Worten war, griffen auch viele der großen Namen in Wissenschaft, Kultur und Literatur zur Feder, um ihre in der Regel patriotische und kriegsbejahende Sicht der Dinge öffentlich zu Protokoll zu geben und ihre Gewissheit von der bevorstehenden großen Reinigung und sittlichen Läuterung eines ganzen Volkes Ausdruck zu geben. Von diesen kollektiven Ekstasen wird in den kommenden Wochen in dieser Reihe noch viel die Rede sein. Heute aber soll es uns um ein anders akzentuiertes Thema gehen, nämlich nicht um den großen Tsunami an patriotischer Gebrauchslyrik, der Deutschland anno 1914 überflutete, und auch nicht um die Meinungen von Gelehrten und Public Intellectuals, wie wir heute sagen würden, aus ihren Schreib- und Redaktionsstuben heraus. Befassen wollen wir uns vielmehr ganz ausschließlich mit einem bestimmten Typus von Weltkriegslyrik, nämlich mit Gedichten von der Front und aus den Schützengräben, lyrischen Reflexionen von Soldaten, die auch Dichter waren, und die den Krieg in vorderster Linie und am eigenen Leib sehr direkt erfahren haben, viele so direkt, dass sie nicht mehr zurückgekommen sind. Dass es heilsam sein könnte, sich selbst an der Front ein Bild zu machen, wenn man über den Krieg mitreden wollte, anstatt ihn nur von hoher Warte und aus komfortabler Distanz zu kommentieren, empfahl im Juni 1917 in einem angriffslustigen Gedicht in der Schaubühne bereits ein gewisser Theobald Tiger, hinter dem sich kein geringerer als Kurt Tucholsky verbarg. Sein Gedicht an einen garnisonsdienstfähigen Dichter ist geprägt von einem gesunden Ressentiment gegen die Schreibtischtäter und Bescheidwisser im Hinterland, und es lautet so: An einen garnisonsdienstfähigen Dichter. Du schlägst die kriegerisch verstimmte Leier, du singst von Hass und Blut und Pulverrauch und heißt vielleicht nur Gottlob Emil Meyer, sanft wölbt sich dir der Zweiterrassenbauch. Du singst vom Sturmangriff, von roten Hosen, von Englandhass, von Not und Schlachtengraus, vom Pagnefeind und von den Erzfranzosen. Komm raus! Komm einmal raus! Besieh dir das persönlich! Gewiss, es ist nicht immer ideal, mitunter geht's im Kriege ganz gewöhnlich und schmutzig zu, besiehst dir nur einmal. Nein, das genügt noch nicht, du musst es auch erleben, zieh an die schlichte Farbe unseres Graus, mach mit, wir wollen dir 5,30 Mark geben, komm raus. Vielleicht wirst du dann endlich lernen, wer seine Pflicht tut, kämpft und steht und schweigt. Steigt auch der Ruhm der Kameraden zu den Sternen, sieh nur, wie lautlos und wie still das steigt. Doch ziehen wir später einmal, Gott mag wissen, wann das geschieht, zurück, sind Leid und Wirrsal aus. Dann, Meier, wollen wir dich gerne missen, dann bleib zu Haus. Es sind nun tatsächlich, meine Damen und Herren, in Deutschland wie in den anderen am Krieg beteiligten Mächten Lyriker in großer Zahl in den Krieg gezogen und haben ihn an vorderster Front, auf den Schlachtfeldern, in den Schützengräben, in den Feldlazaretten miterlebt. Nicht etwa als Embedded Poets, als bestellte Lobsänger, wohl aber als kämpfende Soldaten, die im Zivilberuf zugleich Literaten, Dichter, Schriftsteller waren. Eine ganze Generation der begabtesten jungen Intellektuellen und Künstler Europas. Und eine furchtbar große Zahl von ihnen ist nicht zurückgekommen. Der Erste Weltkrieg sollte sich auch in dieser Hinsicht als ein grausamer Aderlass erweisen. Er hat auch in der Avantgarde der europäischen Literatur und Kunst einen hohen Blutzoll gefordert und verheerende Lücken gerissen. Einer durchaus auch subjektiv ausgewählten kleinen Zahl dieser War Poets, wie man in England bis heute sagt, sollen unsere folgenden Überlegungen gelten, und ich kann Ihnen dabei nur ganz wenige Figuren und eine Handvoll Gedichte stellvertretend für einen sehr reichen Fundus vorstellen. Denen, die sich intensiver in die Materie einlesen wollen, kann ich eine Reihe der vorliegenden, wohl auch hier im Foyer am Büchertisch angebotenen Anthologien empfehlen. Zum Einstieg für den Bereich der deutschen Literatur vielleicht die kleine Reklamauswahl »Die Dichter und der Krieg, deutsche Lyrik 1914 bis 1918«. Für die englischsprachige Literatur das sehr gute Penguin Book of First World War Poetry oder die umfangreich kommentierte Dokumentation Minds at War, Poetry and Experience of the First World War. Auch für andere Literaturen oder für individuelle Autoren werden Sie bei Interesse leicht fündig werden. Die umfassendste literaturwissenschaftliche Bestandsaufnahme bietet gegenwärtig der holländische Komparatist Geert Beulens in seinem 2014 auch auf Deutsch bei Suhrkamp erschienenen Buch »Europas Dichter und der Erste Weltkrieg«, einer außerordentlich kenntnisreichen, in den einzelnen Werkanalysen vielleicht mitunter etwas spröden und positivistischen Gesamtstudie zum Ersten Weltkrieg der Poeten. Lyriker also, in vorderster Schlachtlinie, als teilnehmende Beobachter eines vernichtenden Kriegsgeschehens und unterwegs zu einem Stell-dich-ein mit dem Tod. Diese Formel, die sich in mannigfacher sprachlicher Variation in sehr vielen Texten findet und die ich zum Titel meines Vortrages gewählt habe, entnehme ich dem Gedicht eines jungen amerikanischen Lyrikers Alan Seeger. Wie auffallend viele andere unserer Autoren vom Jahrgang 1888, geboren in New York City, College, Studium in Harvard, seit 1912 als Mitglied diverser Künstlerzirkel in Paris, 3 Wochen nach Kriegsausbruch Eintritt in die französische Fremdenlegion. Alan Seegers Gedicht »I have a rendezvous with death« beginnt mit den Versen »I have a rendezvous with death at some disputed barricade«. Es führt die Formel von der tödlichen Verabredung in 3 Strophen in mehrfacher leitmotivischer Reprise durch und mündet in dezidierter Absage an die im Gedicht verführerisch ausgemalten Angebote des Lebens und der Liebe in die Schlussverse »But I've a rendezvous with death at midnight in some flaming town, when spring trips north again this year, and I to my pledged word am true, I shall not fail that rendezvous.« Ich werde meinem Gelübde treu sein und die Verabredung nicht verfehlen. Alan Seeger hat Wort gehalten. Er ist am 4. Juli 1916 mit 28 Jahren an der Somme gefallen. Der erste Band seiner Gedichte, posthum durch Freunde zusammengestellt, erschien 1917 in London. Schon viel früher, nämlich am 3. November 1914, also vergangenen Montag vor 100 Jahren, starb an der galizischen Front Georg Trakl. Mit Gewissheit eine der bedeutendsten und eigenständigsten Stimmen in der deutschen Lyrik des 20. Jahrhunderts. 4 Wochen früher, am 30. September, war Ernst Stadler aus Colmar an der Westfront gefallen, dem man einen ähnlich hohen Rang zubilligen wird. Weitere 5 Tage früher, am 25. September 1914, Alfred Lichtenstein, ein dritter, unvollendet großer, von dem wir noch sprechen werden. Der Herbst 1914 war eine furchtbare Zäsur auch für die Geschichte der deutschen Lyrik. Georg Trakl starb unter beklemmenden Umständen. Als studierter Pharmazeut und ausgebildeter Sanitäter war der 1887 in Salzburg geborene, dort in Wien und in Innsbruck aufgewachsene junge Dichter mit Kriegsausbruch als Militärapotheker in das österreichische Heer einberufen worden und erlebte die furchtbar verlustreiche Schlacht von Grodeck in Galizien mit. Dabei hatte er in einem Lazarett, das in der Presse später als eine der Todesgruben von Galizien bezeichnet wurde, auf sich allein gestellt und ohne zureichendes medizinisches Material fast 100 Schwerverletzte und Sterbende zu versorgen. In seiner Erschöpfung und Verzweiflung, zusätzlich erschüttert durch die Erhängung von 13 ruthenischen Partisanen an den Bäumen vor seinem Sanitätszelt, erlitt der sensible, unter Depressionen und Drogenabhängigkeit leidende Trakl einen Nervenzusammenbruch und versuchte, sich zu erschießen. Nach einem Fluchtversuch wurde er durch Kameraden zur Beobachtung seines Geisteszustandes in das Militärhospital von Krakau eingewiesen. Dort starb er am Abend des 3. November 1914 nach Herzstillstand infolge der Einnahme einer Überdosis Kokain. Ob es sich dabei um einen Unfall oder um Selbstmord handelte, ist ungeklärt. Trakl wurde zunächst in Krakau begraben, 1925 dann auf Betreiben seines Freundes Ludwig von Ficker auf den Mühlauer Friedhof bei Innsbruck überführt. Ein erheblicher Teil seines Werkes erschien posthum. Trakls letztes, wohl im September 1914 entstandenes, zuerst 1915 in der Zeitschrift Der Brenner veröffentlichtes Gedicht, führt den Namen des galizischen Kriegsschauplatzes im Titel. Es lautet so: Grodeck. Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen, die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düster hinrollt, umfängt die Nacht sterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Doch Stille sammelt im Weidengrund rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt, das vergossene Blut sich, mondene Kühle. Alle Straßen münden in schwarze Verwesung. Unter goldenem Gezweig der Nacht und Sternen, es schwanken der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain, zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter. Und leise tönen im Rohr die dunkeln Flöten des Herbstes. O stolzere Trauer, ihr ehernen Altäre, die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz, die ungeborenen Enkel. Das ist einerseits der typische Trakl-Ton, reimlose Verse ohne strenges Metrum, aber mit jambisch-daktylischen Anklängen an klassischem Maße und von großem Wohlklang. Eine hymnisch dunkle, sehr schwermütige und suggestive Sprachmusik mit vielen Alliterationen, Assonanzen und optisch-akustischen Synästhesien, dem Tönen der tödlichen Waffen und später der dunklen Flöten des Herbstes, mit intensiven, der Lyrik des Symbolismus nahestehenden Farbeffekten, blauen Seen, rotem Gewölk, goldenem Gezweig, schwarzer Verwesung, einer düsteren Sonne. Das Gedicht trägt zwar den konkreten Ortsnamen Grodeck im Titel, aber es zeichnet keine realistisch konkrete, auf Wiedererkennbarkeiten hin entworfene Szenerie, sondern malt in poetischer Überhöhung und mit eher allgemeinen, hermetisch abstrakten Chiffren die grellen Umrisse einer Abendlandschaft als Totenlandschaft, wie Theo Buck treffend formuliert hat. In diesem lyrischen Sprechen überlagern sich die Bild- und Bedeutungsebenen zu einem suggestiven, elegisch getönten Gesamteindruck. Einerseits eine düster bedrohliche Herbstlandschaft mit Ebenen und Seen vor blutroten Wolken und mit Straßen, die in schwarze Verwesung münden, ein Bild der Ausweglosigkeit und des Todes. Und in diese Seelenlandschaft abgrundtiefer Verlorenheit und Morbidität sind Todes- und Kriegsbilder hineingespiegelt, tödliche Waffen und sterbende Krieger, vergossenes Blut und die wilde Klage zerbrochener Münder, auf ehernen Altären geopferte Geister der Helden mit blutenden Häuptern, werden gegrüßt von der Schwester Schatten, vielleicht einer autobiografisch zu entschlüsselnden Anspielung auf Trakls inzestuöses Liebesverhältnis zu seiner 4 Jahre jüngeren Schwester Margarete. Als dritte semantische Ebene neben der Morbidität der Herbstkulisse und den Todesmotiven eines vernichtenden Kriegsgeschehens wäre der zürnende Gott im roten Gewölk zu nennen, durch den eine mythisierende, vage metaphysische Konnotation von Schuld, Vergeltung und Transzendenz ins Spiel kommt, ohne sich indes auf bestimmte theologische oder gar christliche Weise auflösen zu lassen. Der Gesamteindruck bleibt der eines gewaltigen Schmerzes und einer apokalyptischen Weltenklage ohne eindeutige Kausalitäten oder Adressaten. In der Rede von den ungeborenen Enkeln im Schlussvers deutet sich überdies die Möglichkeit eines gewaltsamen Risses der Generationenkette und vielleicht des Abbruchs aller Zukunftshoffnungen an. Dieses Kriegsgedicht stilistisch sicher einzuordnen wäre schwierig. Symbolistische, neuromantische, auch expressionistische Züge lassen sich identifizieren, vielleicht auch hölderlinsche Reminiszenzen. Aber im Ganzen verharrt der Text bei aller untergründigen Verwandtschaft mit den Strömungen der klassischen europäischen Moderne in einem hochgradig individuellen und idiosynkratischen Eigenidiom und ist gerade darum die angemessene Hinterlassenschaft eines mit 27 Jahren von der Furie des Krieges dahingerafften Lyrikers, dessen weitere Entwicklung man sich nur schwer vorzustellen vermag. Diese Schwierigkeit besteht bei den drei folgenden Dichtersoldaten nicht, mit denen ich sie bekannt machen möchte. Man kann sie mit hinlänglicher Präzision als Vertreter des lyrischen Expressionismus identifizieren. Und doch ziehen sie aus dieser Generationszugehörigkeit im Einzelnen ganz unterschiedliche Konsequenzen und reagieren auf ihre Fronterfahrungen im Ersten Weltkrieg mit erstaunlich individuellen und originellen lyrischen Signaturen. Der erste aus dieser expressionistischen Trias ist der 1881 in Leipzig geborene Wilhelm Klemm. Klemm, ein hochgebildeter Mediziner aus alteingesessener Leipziger Buchhändlersfamilie, seit 1912 mit Erna Kröner, der Tochter des Verlegers Alfred Kröner, verheiratet, dessen Verlag er später leiten wird. Wilhelm Klemm nimmt ab 1914 als Regimentsarzt in Flandern am Krieg teil und schreibt in dieser Zeit zahlreiche Kriegsgedichte, die zusammengenommen eine Art lyrisches Tagebuch oder einen Bilderbogen des Kriegsgeschehens an der Westfront ergeben. Diese Gedichte erscheinen zuerst einzeln in den bedeutenden literarischen Zeitschriften des Expressionismus, vor allem in Franz Pfemferts Aktion, dem literarischen Organ eines engagierten Linksintellektuellen, der mit ungeschönten literarischen Berichten von den Kriegsschauplätzen auch einen Gegendiskurs zu eröffnen sucht, zu den offiziellen Sprachregelungen und Chauvinismen der staatlich gelenkten und zensierten wilhelminischen Presse. 1915 publiziert Klemm seine Gedichte gesammelt in dem Band Gloria, Ausrufezeichen, Kriegsgedichte aus dem Felde, illustriert mit Holzschnitten von Professor Walter Klemm, offenbar keinem Verwandten des Dichters. Diese Sammlung stellt nach meinem Urteil einen der eindrucksvollsten und schlüssigsten Versuche dar, die unmittelbare Fronterfahrung des Soldaten und die harte Wirklichkeit des Krieges an der Westfront ohne Pathos und ohne chauvinistische oder nationalistische Untertöne, überhaupt in einer bemerkenswerten Unparteilichkeit und Sachlichkeit der Wahrnehmung, in der Form eines lyrischen Tagebuchs zu verarbeiten. Die Gedichte sind strophisch geordnet, aber meist reimlos und freirhythmisch. Ihre Diktion ist ebenso prägnant wie ausdrucksstark, im Effekt oft prosanah, und das lyrische Ich verhält sich eher aufmerksam beobachtend und registrierend, als dass es Partei ergriffe oder Anklage erhöbe. Wo die großen politischen Rahmenbedingungen des Krieges doch einmal zur Sprache kommen, werden sie nicht vertieft oder durch nationalistische Emphase parteilich entschieden. Vielmehr registriert der Autor die konkreten Versehrungen des großen Staaten- und Völkerkonflikts an sich selbst. Im Gedicht »Schlacht an der Marne« finden sich inmitten eines großen Schlachtentableaus die bemerkenswerten, fast schon von Äquidistanz zu den Kriegsparteien zeugenden Verse: Mein Herz ist so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen, durchbohrt von allen Geschossen der Welt. Nicht die Marsch- oder Flugrichtung der Geschosse ist hier entscheidend für ihre Beurteilung, sondern der konkrete Ruin, den sie, egal von welcher Seite kommend, im Leben und im Körper wie in der Seele des Einzelnen anrichten. Und dabei ist das Herz des Sprechers so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Das sagt etwas über Größenordnungen, Rangfolgen und Prioritäten. Sehen wir uns zwei Kriegsgedichte Klemms näher an, an denen sich sein, wenn man so sagen kann, nüchterner und präziser Expressionismus gut studieren lässt. Zunächst das Gedicht »An der Front«, das wie viele andere Gedichte dieser Serie die exakte Wahrnehmung einer Kriegslandschaft irgendwo an der Westfront des Jahres 1914 bietet, um diesen präzise erfassten Ausschnitt in der letzten Strophe zu erweitern zum Gesamttableau eines durch den Krieg aus den Fugen geratenen Kontinents. An der Front. Das Land ist öde, die Felder sind wie verweint. Auf böser Straße fährt ein grauer Wagen. Von einem Haus ist das Dach herabgerutscht, tote Pferde verfaulen in Lachen. Die braunen Striche dahinten sind Schützengräben, am Horizont gemächlich brennt ein Hof. Schüsse platzen, verhallen, pop, pop, pau! Reiter verschwinden langsam im kahlen Gehölz. Schrapnellwolken blühen auf und vergehen, ein Hohlweg nimmt uns auf, dort hält Infanterie, nass und lehmig. Der Tod ist so gleichgültig wie der Regen, der anhebt. Wen kümmert das Gestern, das Heute oder das Morgen? Und durch ganz Europa ziehen die Drahtverhaue, die Forts schlafen leise, Dörfer und Städte stinken aus schwarzen Ruinen, wie Puppen liegen die Toten zwischen den Fronten. Das ist im raschen Wechsel der Einzelbeobachtungen und Fokussierungen technisch betrachtet einerseits durchaus expressionistischer Reihungsstil, andererseits aber in der fast fotografischen Genauigkeit der Wahrnehmungen eine realistische Schilderungskunst von hohen Graden, die geeignet ist, allen Phrasen und Emphasen über die höhere Notwendigkeit dieses Krieges die Grundlage zu entziehen. Das einprägsame Schlusstableau eines von Drahtverhauen durchzogenen Kontinents Europa, mit Dörfern und Städten als stinkenden, verbrannten Ruinen und mit den Toten als puppenhafter Staffage zwischen den Fronten, wird geradezu zum ikonischen Zeichen für die Fragwürdigkeit eines Konflikts, in dem es eigentlich keine Gewinner geben kann, während die Verluste offen zutage liegen. Wen kümmert das Gestern, das Heute oder das Morgen? Nicht minder desillusionierend, aber in seiner Bildsprache noch weitaus drastischer, das zweite Gedicht Klemms, das ich Ihnen vorstellen möchte, »Abend im Feld«. Sie sehen es hier in der Anordnung des Bandes Gloria mit dem beigegebenen Holzschnitt von Walter Klemm, seinerseits einer eindrucksvollen Darstellung körperlicher Ausgesetztheit und Verlorenheit eines Haufens erschöpft und fast schon wie gestorben hingelagerter Kriegskameraden. Der Text spricht in eindringlich antizipierender Wendung von den Toten, die morgen sterben. Abend im Feld. Jeden Abend in das nasse Zelt kommt ein Offizier und erzählt, wer gefallen ist. Jeden hungrigen Abend, wenn wir frierend uns langlegen, sind Tote unter uns, die morgen sterben. Dem einen riss es den Kopf herunter. Dort baumelt eine Hand, hier heult einer ohne Fuß. Einem Hauptmann schmetterte es gerade in die Brust, und der Regen rinnt unaufhörlich. Durch die Nacht hallen noch immer die Kanonen, Dörfer brennen fern, kleine rote Zungen. O du großer Gott, wie soll das endigen? O du suchende Kugel, wann kommst du zu mir? Man muss das nicht groß kommentieren. Ich denke, der Text erläutert sich selbst. Bemerkenswert ist hier ebenso die völlige Illusionslosigkeit und bittere Sachlichkeit, mit der das Gedicht die zerstörerische Wirklichkeit des Kriegsgeschehens an der Front zeichnet. Die Allgegenwart von Hunger, Kälte, Nässe, die akribische Verzeichnung körperlicher Verstümmelungen, die Allgegenwart des Todes und die sichere Erwartung, ihm nicht zu entgehen. Dazwischen, eingestreut, die Sinnlosigkeit unterstreichend, ein nicht weiter markiertes Shakespeare-Zitat. Das Resignative und der Regen regnet jeglichen Tag des weisen Narren aus Shakespeares Was ihr wollt, findet sein Echo in Klemms und der Regen rinnt unaufhörlich. Ein Befund, der klar macht, dass auch auf die rhetorischen Fragen der beiden Schlussverse »O du großer Gott, wie soll das endigen?« und »O du suchende Kugel, wann kommst du zu mir?« sinnvolle und irgendwie tröstliche Auskünfte nicht zu erwarten sind. Es erscheint geradezu wie eine letzte ironische Bekräftigung der hier formulierten Kontingenzerfahrung der völligen Unkalkulierbarkeit des Krieges, dass Klemm am Ende aller Todeserwartung zum Trotz nicht stirbt, sondern den Krieg unbeschadet übersteht. Er kehrt heim, wendet sich zugunsten einer Ästhetik der Einfachheit und Knappheit rasch und entschieden vom Expressionismus ab, gerät als Autor zunehmend in Vergessenheit, durchläuft jedoch eine höchst erfolgreiche Karriere als Verleger und stirbt 1968 hochbetagt mit fast 87 Jahren in Wiesbaden. Unser nächster expressionistischer Autor, der vorhin bereits erwähnte, 1889 in Berlin-Wilmersdorf geborene Alfred Lichtenstein, zieht mit der Gewissheit in den Krieg, dass er fallen wird, und behält damit geradezu spektakulär recht. Zwar überlebt er ein paar Wochen länger als die 13 Tage, die er sich in einem grotesk-melancholischen Abschiedsgedicht selbst gegeben hat, aber eben doch nur ein paar Wochen. Am 25. September 1914 fällt er bei Vermandovilliers an der Somme, eben 25 Jahre alt geworden, und mit ihm stirbt eine der größten lyrischen Begabungen des deutschen Expressionismus und gewiss seine charmanteste und liebenswürdigste Figur. Das Gedicht in 5 pseudonaiven Paarreimstrophen, in stilisiert parodistischem Volkston und mit einem jambischen Metrum, das stellenweise einen lässig eleganten Gebrauch vom altüberkommenen Bauschema des fünfhebigen Vers commun mit Zäsur nach der zweiten Hebung macht, geht so. Abschied. Kurz vor der Abfahrt zum Kriegsschauplatz für Peter Scheer. Vorm Sterben mache ich noch mein Gedicht. Still, Kameraden, stört mich nicht. Wir ziehen zum Krieg, der Tod ist unser Kitt. O, heulte mir doch die Geliebte nit. Was liegt an mir? Ich gehe gerne ein. Die Mutter weint, man muss aus Eisen sein. Die Sonne fällt zum Horizont hinab, bald wirft man mich ins milde Massengrab. Am Himmel brennt das brave Abendrot, vielleicht bin ich in 13 Tagen tot. Über Lichtensteins Kriegslyrik, die eine entschiedene Antikriegslyrik ist, ließe sich mühelos ein eigener Vortrag halten. Er ist Sohn aus gutem Hause, Student der Rechtswissenschaften, junger Expressionist seit seinen ersten Gedichtveröffentlichungen um 1910 herum, ein Zivilist und Großstadtbewohner par excellence, für alles Militärische völlig ungeeignet. Bereits aus seinem Jahr als einjährig Freiwilliger im 2. Bayerischen Infanterieregiment in München ab Oktober 1913 stammt ein ganzer Zyklus antisoldatischer Soldatenlieder, so sind sie, gleichwohl überschrieben, sarkastisch-parodistische Persiflagen auf das Kasernenleben, den stupiden Drill des Exerzierens und die spezifisch männlichen Sensationen und Rituale des Militärischen. O, der Gestank in einer Marschkolonne, o, Laufschritt über holdes Frühlingsland, heißt es da in spöttischer Ekstase. Oder im Gedicht mit dem bezeichnenden Titel »Jetzt tut man mir nichts mehr beim Militär«, man hat sich längst gewöhnt an meine sonderbaren Zivilistenaugen, Beim Exerzieren bin ich halb im Traum und auf den Märschen mache ich Gedichte. Liechtenstein ist ein Virtuose ironischer und grotesker Unterminierungen. Seine Lyrik hat einen entschieden anti-autoritären und darin auch renitenten Zug. Geschult ist seine Diktion nicht nur am ähnlich ausgerichteten grotesken Expressionismus eines Jakob van Hoddis, sondern auch an Alfred Jarry und nicht zuletzt an Heinrich Heine, mit dessen Œuvre Liechtensteins Gedichte eine ausgeprägte intertextuelle Wahlverwandtschaft kultivieren. Das hätte man schon an der raffinierten Selbststilisierung des zitierten Abschiedsgedichts zeigen können, dessen vollendet fatalistische Passivität und die Stilisierung des lyrischen Ich zum hilf- und willenlosen Opferlamm natürlich nicht frei ist von Koketterie und von der Freude am subversiven Rollenspiel, wie an der Verweigerung jeder Art von Emphase und Ernsthaftigkeit. Noch deutlicher aber zeigt sich Liechtensteins antiheroischer, buchstäblich an Wehrkraftzersetzung grenzender und darin entschieden an Heinrich Heine geschulter Gestus im Gedicht »Gebet vor der Schlacht«, einem der letzten, die der junge Autor geschrieben hat. Gebet vor der Schlacht. Inbrünstig singt die Mannschaft, jeder für sich. Gott behüte mich vor Unglück, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass mich nicht Granaten treffen, dass die Luder unsere Feinde mich nicht fangen, nicht erschießen, dass ich nicht wie ein Hund verrecke für das teure Vaterland. Sieh, ich möchte gern noch leben, Kühe melken, Mädchen stopfen und den Schuft, den Sepp verprügeln, mich noch manches Mal besaufen bis zu meinem seligen Ende. Sieh, ich bete gut und gerne täglich 7 Rosenkränze, wenn du, Gott, in deiner Gnade meinen Freund, den Huber oder Meier, tötest, mich verschonst. Aber muss ich doch dran glauben, lass mich nicht zu schwer verwunden, schick mir einen leichten Beinschuss, eine kleine Armverletzung, dass ich als ein Held zurückkehr, der etwas erzählen kann. In einer durchmilitarisierten und auf Sieg und heroische Bewährung gedrillten Gesellschaft wie der des Wilhelminischen Kaiserreichs müssen derartige Gedichte, zumal in einer akuten Kriegssituation, als schiere Provokation erschienen sein. Und man fragt sich unwillkürlich nach dem kathartischen oder psychohygienischen Potenzial solcher Verse, die in einem Kontext des angespannt Heroischen und der auf allen Kanälen proklamierten Selbstaufopferung um des großen Ganzen der Nation willen, so unverblümt das hohe Lied von Feigheit, Eigennutz und Opferverweigerung sangen und stattdessen den nicht zu verachtenden Reiz des einen kleinen Lebens und seiner durchschnittlichen Vergnügungen und eher niedrigen Beweggründe setzten. Die schamlose Insistenz und Perfidie, mit der das lyrische Ich hier bereit ist, auch das Leben seiner besten Freunde, des Huber oder Meier, im Tausch gegen das eigene Verschontwerden zu opfern und noch dazu 7 Rosenkränze täglich dafür zu beten und die im Gedichteingang noch überdies vorgetragene Unterstellung, so dächten alle, inbrünstig, die ganze Mannschaft, jeder für sich. All dies muss den offiziellen Kriegsdiskurs heroischer Opferbereitschaft gründlich konterkarieren. Nicht minder diskreditiert das konziliante Angebot in der Schlussstrophe, notfalls einen leichten Beinschuss oder eine kleine Armverletzung in Kauf zu nehmen, wenn man dafür in der Öffentlichkeit als Held dastehen und sich feiern lassen könne, das öffentliche Ethos heroischer Selbstverleugnung und Selbstpreisgabe als eine Art von berechnender Pose und unterstellt ihm sehr viel weniger hehre Motive als die im heroischen Opferdiskurs offiziell verlautbarten. Hier werden durch den lyrischen Sprecher in scheinbar naiver Freimütigkeit niedrige Handlungsdispositionen eingeräumt und treuherzig ausgeplaudert, die der offizielle Kriegsdiskurs mit aller pädagogischen Anstrengung zu verbannen und zu tabuisieren suchen muss. Die Beweggründe des lyrischen Ich in Liechtensteins gekonntem Heine-Pasticcio mögen eigensüchtig und niedrig erscheinen, aber sie sind geeignet, das proklamierte Hohe und scheinbar unhinterfragbar Selbstverständliche eines staatlich verordneten heroischen Opfermuts, ohne den Kriege schwer zu führen wären, ernsthaft zu desavouieren. Die Frage, wer schon gern und freiwillig sterbe, sollte in Weltkriegszeiten nicht zu insistierend gestellt werden. Von einer noch einmal völlig anderen Seite und in einer vollkommen anderen Sprache nähert unser letzter expressionistischer Dichter-Soldat sich der Wirklichkeit des Krieges. Gemeint ist August Stramm, Autor des Jahrganges 1874, also rund anderthalb Jahrzehnte älter als seine in der zweiten Hälfte der 1880er Jahre geborenen Lyrikerkollegen und bei Kriegsausbruch bereits 40 Jahre alt. Stramm hatte nach dem Aachener Abitur eine Laufbahn als Postsekretär und im Seepostdienst eingeschlagen, lebte seit 1905 mit seiner Familie in Berlin und absolvierte neben seiner Arbeit ein Studium. 1909 wurde er an der Universität Halle mit einer Dissertation über das Welteinheitsporto promoviert und im selben Jahr zum Postinspektor befördert. Nach frühen literarischen Versuchen fand er um 1912 seinen eigenen Ton als Lyriker und Dramatiker im Kontext der expressionistischen Bewegung und besonders in engem freundschaftlichem Austausch mit seinem Förderer Herwart Walden, dem Herausgeber der Literaturzeitschrift Der Sturm, eines wichtigen Organs zur Förderung der literarischen Avantgarde in Deutschland. Bei Kriegsbeginn 1914 trat Stramm als Hauptmann der Reserve in das Badische Landwehrinfanterieregiment 110 ein, das hier am Oberrhein in rückwärtigen Stellungen im Elsass eingesetzt war. Über weitere militärische Verwendungen in Frankreich, wo er als Kompanieführer unter anderem im Stellungskrieg an der Somme kämpfte und das EK2 erhielt, wurde er im April 1915 mit seinem Regiment an die Ostfront verlegt, stieg im Mai zum Bataillonskommandeur auf und wurde für seine Tapferkeit in verschiedenen Schlachten an der Ostfront mit dem österreichischen Verdienstkreuz ausgezeichnet. Am 1. September 1915 fiel August Stramm mit 41 Jahren beim Angriff auf russische Stellungen am Dnjepr-Bug-Kanal. Sein Grab befindet sich heute auf dem Südwestfriedhof Stahnsdorf an der südlichen Stadtgrenze von Berlin. Ein wahrhaft gestandener und strammer Soldat also, hier ist Nomen einmal Omen. Und ein studierter Kommunikationsfachmann mit weitreichenden modernen technischen Interessen. Es scheint mir nicht zu weit hergeholt, von diesem Profil her eine Verbindung zu Stramms in ihrer Art unvergleichlicher Kriegslyrik zu schlagen, deren experimentelle Radikalität in Deutschland völlig vergleichslos dasteht und ihn zu einem der kühnsten und eigenständigsten Neuerer der lyrischen Moderne in Deutschland macht. Stramm sucht nach poetischen Registern der Knappheit, Härte und sprachexperimentellen Verdichtung. Er arbeitet mit Sprachmontagen, zerhackten Rhythmen und aufgelöster Syntax, mit suggestiv klangpoetischen Neologismen, aber auch mit der rabiaten Zerstückelung und Neukomposition des Wortmaterials, insbesondere der häufigen Amputation von Prä- und Suffixen, und sucht auf diese Weise nach einem so komprimierten wie ausdrucksstarken Idiom, das der modernen technologischen Welt im Allgemeinen und der maschinisierten und technisierten Wirklichkeit des Weltkrieges in seiner unwiderstehlichen Dynamik angemessen Rechnung tragen könnte. Die Konsequenz aus diesen ästhetischen wie zeitdiagnostischen Prämissen, die in manchen Punkten an die Programmatik des italienischen Futurismus erinnern, sind Kriegsgedichte von befremdender, den Leser zunächst vor den Kopf stoßender Andersartigkeit, vehemente Textkonzentrate von meist nur wenigen und fast immer ganz kurzen Zeilen und mit prägnant unterkühlten Einworttiteln wie Krieg, Wache, Granaten, Feuertaufe, Schrapnell, Schlacht, Sturmangriff, Vernichtung und so weiter. Insgesamt eine stattliche martialische Serie mit dem Anspruch, für alle Konstellationen einer technisch hochgerüsteten Kriegführung mitsamt ihren zerrüttenden Wirkungen auf menschliche Teilnehmer suggestive klangliche und semantische Äquivalente zu finden. Ich kann an dieser Stelle keine ausführlichen Analysen von Stramms poetischem De- und Rekompositionsverfahren liefern, obwohl die germanistische Forschung zur Entschlüsselung dieses eigenwilligen sprachlichen Mikrokosmos bereits viel geleistet hat. Aber eine Sequenz von drei kürzeren Beispielen mag Ihnen die Grundtendenz von Stramms Poetologie, mitsamt ihrem Überraschungsangriff auf die konventionellen Spracherwartungen des Publikums und mit den daraus resultierenden Herausforderungen für ein Verständnis der Texte zumindest illustrativ näher bringen. Wer das Bild des wilhelminischen Hauptmanns Stramm mit seiner Pickelhaube noch vor Augen hat, wird verblüfft sein von der modernen Anmutung und der schieren Ausdrucksenergie dieser hochverdichteten poetischen Konzentrate, von denen man sich vermutlich auch bereits fesseln lassen kann, bevor man sie wirklich dechiffriert und in einem konventionellen Sinne verstanden hat. Patrouille. Die Steine feinden, Fenster grinst Verrat, Äste würgen, Berge, Sträucher blättern raschlich, Gellen tot. Sturmangriff. Aus allen Winkeln gellen Fürchte, Wollen, Kreisch, peitscht das Leben vor sich her, den Keuchen tot, die Himmel fetzen, Blinde schlechtert wild um das Entsetzen. Krieggrab. Stäbe flehen, Kreuze arme, Schrift zagt blasses Unbekannt, Blumen frechen, Staube schüchtern, Flimmer tränet, glast vergessen. Meine Damen und Herren, ich hatte mir im Vorfeld des heutigen Vortrages vorgesetzt, Ihnen nicht nur über die Kriegslyrik deutscher Soldatenpoeten zu berichten, sondern, da wir ja schließlich nicht über einen deutschen Nationalkrieg, sondern über einen veritablen Weltkrieg, ganz gewiss aber über einen großen europäischen Krieg sprechen, auch etwas über die Kriegslyrik bei den anderen kriegsteilnehmenden Nationen zu sagen. Dazu stehe ich noch immer, wenn und solange wir uns darüber einig sind, dass das nicht nur ein wünschenswertes, sondern leider auch ein einigermaßen tollkühnes Unterfangen ist, und das nicht nur wegen unseres knappen Zeitbudgets, sondern nicht minder wegen meiner durchaus begrenzten Kenntnisse ebenso sehr der in Frage stehenden Literaturen wie auch schon ihrer Sprachen. Und Lyrik sollte man nun eben einmal schon möglichst in der Originalsprache lesen, weil die Verluste bei jeder Übersetzung doch gravierend sind, wenn auch nicht immer gleich gravierend. Diesen mehr als begründeten Vorbehalt ausgesprochen habend, möchte ich Ihnen in der verbleibenden Zeit noch einige Weltkriegspoeten aus dem alliierten Lager vorstellen, auch dies in ganz punktuellen, aber doch wohlbedachten Stichproben und beschränkt auf den sprachlichen Raum Westeuropas, weil ich des Russischen oder anderer osteuropäischer Sprachen leider nicht mächtig bin. Im Folgenden also einige wenige französische, italienische und angloamerikanische Gedichte von Kriegslyrikern, die in ihrer Heimat besonders hoch im Kurs stehen und die auch in einem internationalen Museum der modernen Poesie, wie man mit Hans Magnus Enzensberger sagen könnte, einen herausragenden Platz beanspruchen dürfen. Von den ausgewählten Texten werde ich Ihnen immer sowohl das Original wie eine Übersetzung bieten, wir sollten also sprachlich klarkommen. Bei knapp bemessener Zeit kann die Wahl in der französischen Literatur, die einen riesigen Bestand an Kriegslyrik aufzuweisen hat, nur auf Guillaume Apollinaire fallen, den unbestrittenen Champion der französischen Poesie in der Epoche vor dem und im Ersten Weltkrieg. Apollinaire, als Wilhelm Albert Wlodzimierz Apollinari de Wars-Kostrowitzki italienisch-polnischer Abstammung in Rom aufgewachsen, verkehrte seit seiner Übersiedelung nach Paris in den dortigen Künstler- und Malerkreisen, hatte 1905 Pablo Picasso und Max Jacob kennengelernt und war durch sie in das Milieu der Pariser Avantgarde-Maler geraten und in die Rolle eines Kunstkritikers hineingewachsen. Apollinaire hatte an der Entstehung wichtiger Kunstrichtungen der Pariser Moderne, so des Kubismus, des Orphismus und auch des Surrealismus, wesentlichen Anteil und legte 1913 mit seinem Gedichtband Alkohol, eines der wichtigsten Manifeste der lyrischen Moderne überhaupt mit großartigen Langgedichten vor. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges am 1. August 1914 feierte Apollinaire den Krieg literarisch, wurde jedoch als Kriegsfreiwilliger nicht angenommen, weil er die französische Staatsangehörigkeit noch nicht besaß. Das änderte sich im Frühsommer 1915, als Apollinaire zunächst bei der Artillerie doch an die Front kam, bald allerdings vom Dreck und Elend der Schützengräben abgestoßen war. Im März 1916 wurde Apollinaire von einem Granatsplitter an der Schläfe verletzt und musste mehrfach operiert werden, erhielt freilich auch eine Tapferkeitsmedaille. Pablo Picasso hat den Freund mit dem Kopfverband gezeichnet, den er während dieser Zeit tragen musste. Im Juni 1917 wurde Apollinaire reaktiviert, konnte seinen restlichen Kriegsdienst jedoch schreibend in Paris ableisten. Im Sommer 1918 erkrankte er an der spanischen Grippe, die in Europa grassierte. Wohl auch infolge der gesundheitlichen Schwächung durch seine Kriegsverletzung erlag er der Krankheit im November 1918 mit 38 Jahren und wurde auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise beigesetzt. Während der Kriegsjahre arbeitete Apollinaire an seinem zweiten Gedichtband nach dem Erstling Alkohol, diesmal dem Band Kalligramme, mit dem Untertitel Poèmes de la paix et de la guerre 1913 bis 1916, Gedichte von Frieden und Krieg. Den 1918 erschienenen Band widmete er seinem im Jahr zuvor gefallenen Kriegskameraden René Dalize. Von dieser Kriegslyrik im Geist des Pariser Modernismus ist nicht leicht einen Begriff zu geben. Ich kann nur einige wenige Züge herausstellen. Zum einen enthält der Band eine größere Zahl von Figurengedichten, eben den von Apollinaire sogenannten Kalligrammen, in die er, wie in dem hier projizierten Gedicht La Colombe poignardée et le jet d'eau, die erdolchte Taube und der Springbrunnen, Botschaften an seine Pariser Künstlerfreunde integrierte, nach dem Verbleib seiner in den Krieg gezogenen Freunde fragte, »Où sont-ils, Braque et Max Jacob? Peut-être sont-ils morts déjà?« heißt es, zum Beispiel in einem der unteren Arme des Springbrunnens. Und in der Basis des Brunnens liest man, »Ceux qui sont partis à la guerre au Nord se battent maintenant.« Die Kameraden, die in den Krieg im Norden gezogen seien, stünden jetzt im Gefecht. In den Gärten blühte unaufhörlich der rote Lorbeer, die kriegerische Blume und so weiter. Gehaltvoller sind die textförmigen Gedichte, darunter das große Poem Merveille de la guerre, Wunder des Krieges, das leider so umfangreich ist, dass ich es hier nicht in Gänze behandeln kann. Hier feiert Apollinaire in durchaus neronischer Ästhetenattitüde den Krieg als großes künstlerisches Spektakel, genauer als ein riesiges Brillantfeuerwerk von exquisiter Schönheit, das nur leider noch nicht reich genug ausstaffiert sei. Comme c'est beau, toutes ces fusées, mais ce serait bien plus beau s'il y en avait plus encore, s'il y en avait des millions qui auraient un sens complet et relatif comme les lettres d'un livre. Pourtant, c'est aussi beau que si la vie même sortait des mourants. Also etwa, wie schön all diese Raketen. Aber es wäre viel schöner, wenn es noch mehr davon gäbe, wenn es Millionen wären, die zusammen einen Sinn ergäben, wie die Lettern eines Buches. Trotzdem ist es so schön, wie wenn das Leben selbst von den Sterbenden aufstiege. Andere Passagen feiern die Schlacht als großes menschenfresserisches Festgelage, ein Bankett, dass sich die Erde selbst bereitet, heißt es an einer Stelle. Am Schluss des Gedichts steht die Selbstfeier des Poeten Guillaume Apollinaire, dem es Kraft dichterischer Fantasie gelingt, sich aus dem Schützengraben heraus und in die ganze Welt hinein zu imaginieren. Je lègue à l'avenir l'histoire de Guillaume Apollinaire, qui fut à la guerre et sut être partout, dans les villes heureuses de l'arrière, dans tout le reste de l'univers, dans ceux qui meurent en piétinant dans le barbelé, dans les femmes, dans les canons, dans les chevaux, au zénith, au nadir, aux quatre points cardinaux, et dans l'unique ardeur de cette veillée d'armes. Der Zukunft hinterlasse ich die Geschichte von Guillaume Apollinaire, der in den Krieg zog und es schaffte, überall gegenwärtig zu sein. In den glücklichen Dörfern des Hinterlands, im gesamten Rest des Universums, in denen, die im Stacheldraht strampelnd sterben, in den Frauen, in den Kanonen, in den Pferden, im Zenit, im Nadir, in den vier Himmelsrichtungen und im einzigartigen Feuer dieser kriegerischen Nachtwache. Noch ein anderes Gedicht der Kalligramm mit dem Titel »Guerre, der Krieg« beschwört in aufgekratzter Positivität und in einer an den italienischen Futurismus gemahnenden technologischen Euphorie die Segnungen des Krieges als Katalysator und großer Modernisierungsbeschleuniger. Ne pleurez donc pas sur les horreurs de la guerre. Avant elle, nous n'avions que la surface de la terre et des mers. Après elle, nous aurons les abîmes, le sous-sol et l'espace aviatique. Weint doch nicht über das Grauen des Krieges. Vor ihm besaßen wir nur die Oberfläche der Erde und der Meere. Nach ihm werden die Abgründe unser sein, der Untergrund und der Luftraum. So die deutsche Übersetzung von Volker Neumann. Diese Gedichte sind insgesamt schwer zu deuten und sie haben immer wieder Irritationen hervorgerufen aufgrund ihrer vermeintlichen Ästhetisierung und Verharmlosung des Krieges in seiner schieren mörderischen Vernichtungsqualität. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine angemessene oder jedenfalls alternativlose Lesart von Apollinaires Kriegsdichtung ist. Möglich erschien es mir auch, die narzisstischen Tiraden und ästhetizistischen Emphasen dieser Texte zu lesen, als Bekenntnis zur Freiheit der poetischen Fantasie und ihrer raumzeitlich schier unbegrenzten Dispositions- und Spielräume, selbst inmitten einer epochalen Katastrophe wie des Ersten Weltkrieges. Es läge in diesen Gedichten dann etwas wie die Widerstandsbehauptung eines autonomen poetischen Geistes, in seinem Witz und in der Kraft seiner real-surrealen, fantastischen Weltbemächtigung gegenüber der schlechten Zwangsgewalt des historisch-faktischen. Einen ähnlich hohen Rang im Museum der modernen Poesie wie Guillaume Apollinaire nimmt ein italienischer Dichterkollege ein, dessen sprachlicher Gestus auch und gerade in seiner Kriegsdichtung demjenigen des französischen Avantgardisten diametral entgegenzustehen scheint. Ich meine Giuseppe Ungaretti, der sich, wie mein italienischer Freund und Kollege Marino Freschi mir ausdrücklich bestätigt hat, für diese kleine Serie genauso von selbst aufstellt wie vorhin Apollinaire. Gegenüber der fantastisch luxurierenden Opulenz von Apollinaires vor Einfällen, Assoziationen, Bildern und Gedankensprüngen überschießender Poesie nimmt sich das lyrische Idiom Ungarettis freilich unerhört beherrscht, kontrolliert und sparsam zurückgenommen aus. So wie Apollinaire nicht zufällig zu den großen Meistern des Langgedichts in der Moderne zählt, so Ungaretti zu den Virtuosen der Ökonomie und einer unerhört konzentrierten Brevitas. Ungaretti ist berühmt für seine Kurz- und Kürzestgedichte, die teilweise einen Haiku schon wie ein geschwätziges Palaver aussehen lassen, wenn Sie mir diesen kleinen Scherz zur Marktzeit durchgehen lassen. Unerreicht an Konzentration und suggestivem Überschuss Ungarettis Gedicht »Mattina«, der Morgen, mit dem Wortlaut »Milumino dimenso«. Ich erleuchte mich durch Unermessliches, wie Ingeborg Bachmann, die ihn kongenial ins Deutsche übertragen hat, hier übersetzt. Und das war schon der ganze Text, Milumino dimenso. Ungaretti hat die ökonomische Bildsprache seines Ermetismo mit den suggestiven Bedeutungsüberschüssen und vieldeutigen metaphorischen Verweisungsqualitäten schon früh, nämlich in den Jahren des Ersten Weltkrieges, entwickelt. Und diese Qualitäten prägen in ganz identischer Weise seine dichterische Rede über den Krieg, wie über andere, freudigere Aspekte der Welt, die er unter seinem Leitbegriff der Allegria, der Freudigkeit, zusammenfasst. Auch Ungaretti gehört dem Jahrgang 1888 an. Er ist in Alexandria in Ägypten geboren, weil sein Vater am Bau des Suezkanals beteiligt war. Seit 1912 studierte er an der Sorbonne, zwischenzeitlich auch in Italien. Während der Pariser Zeit lernte er die dortigen Künstler und intellektuellen Kreise kennen, unter anderem Apollinaire, Max Jacob, Derain, Picasso, Braque, Charles Péguy, Henri Bergson. 1914 kehrte Ungaretti nach Italien zurück, um für das Land im Ersten Weltkrieg zu kämpfen. Ungaretti überlebte den Krieg, arbeitete danach zunächst journalistisch, war dann Professor für italienische Literatur, zunächst in Sao Paulo, später in Rom. Er starb im Juni 1970 mit 82 Jahren in Mailand. Ich zeige Ihnen eine kleine, aber denkbar hochkarätige Serie von Gedichten über den Ersten Weltkrieg aus Ungarettis Feder, alle in lakonischer Manier nach den Prinzipien seines Minimalismus gearbeitet, alle genau mit Ortsangabe und Entstehungsdatum versehen, dadurch einem lyrischen Kriegstagebuch nicht unähnlich, wie wir es vorhin schon in Wilhelm Klemms freilich sprachlich viel breiter instrumentiertem Band Gloria kennengelernt haben. Ungaretti steht in den Kriegsjahren an der schwer umkämpften österreichisch-italienischen Isonzo-Front und gibt sich in seiner unnachahmlichen lyrischen Manier poetische Rechenschaft über das dort Gesehene und Erlebte. Gehen wir gleich in Medias Res und sehen uns einige wenige dieser Gedichte an, dies durchaus mit dem Vorsatz, ihre Diskretion zu respektieren und ihrer Sparsamkeit nicht mit allzu ausufernden Kommentaren zu nahe zu treten. Ich lese immer zuerst Ungarettis Wortlaut, danach Ingeborg Bachmanns angemessen freie und doch sehr sinngenaue Übersetzung. Veglia. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Datiert Cima 4 il 23 dicembre 1915. Cima 4 am 23. Dezember 1915. Wache. Eine ganze Nacht lang hingeworfen, neben einen hingemetzelten Kameraden, mit seinem gefletschten Mund, dem Vollmond zugewandt, mit dem Blutandrang seiner Hände, der in mein Schweigen einbrach, habe ich Briefe geschrieben, voll von Liebe. Nie bin ich so sehr am Leben gehangen. Hier wie oft in Ungarettis minimalistischen Partituren ein beträchtliches existenzielles Pathos, in und mehr noch zwischen den Zeilen. Die konkrete physische Begegnung mit der grimassierend entstellten Leiche eines gefallenen Kameraden, eine Nacht lang im selben Erdloch, wird zum sprachlich Verlautbarten, in Briefen voll von Liebe, über deren konkreten Adressaten und Inhalt das Gedicht sich freilich ausschweigt, mitgeteilten Memento vivere, Memento amare. Eine simple Kontrastdramaturgie von großer suggestiver Wirkung. Oder Pellegrinaggio. In agguato, in queste budella di macerie, ore e ore, ho strascicato la mia carcassa usata dal fango come una suola o come un seme di spinalba. Ungaretti, uomo di pena, ti basta un'illusione per farti coraggio. Un riflettore di là mette un mare nella nebbia. Datiert Valoncello dell'albero isolato, 16. August 1916. Wallfahrt. Im Hinterhalt in diesen Eingeweiden von Trümmern habe ich Stunden um Stunden mein Wrack dahingeschleppt, dem Schlamm ausgesetzt wie eine Schuhsohle oder wie ein Weißdornsame. Ungaretti, Dulder, Dir genügt eine Illusion, um dir Mut zu machen. Ein Scheinwerfer legt von drüben ein Meer in den Nebel. Eine konkret gezeichnete, miserable Kriegs- und Entbehrungssituation, dann die Selbstansprache des Dichters als Schmerzensmann, Ungaretti, uomo di pena, Ungaretti, Schmerzensmann, plötzlicher Umschlag der Situation durch gleichsam fantasievoll illusionäre und darin offenbar einem poetischen Vermögen entspringende Selbstbefreiung. Ein Scheinwerfer von drüben, also vermutlich von den feindlichen Linien her, lässt den nächtlichen Nebel wie ein Meer erscheinen, einen der großen Freiheitsräume in Ungarettis poetischem Kosmos, das Meer. Ermutigungseffekt dieser Illusion aufgrund einer entsprechenden innerlichen Bereitschaft des dafür glücklich prädisponierten, man könnte auch sagen, empfänglichen lyrischen Ich. Umschlag von konkretem physischem Leid und Ekel in Geist- oder bewusstseinsinduziertes Glück und bei sich selbst sein. San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Datiert Valoncello dell'albero isolato am 27. August 1916. Sankt Martin vom Karst. Von diesen Häusern ist nichts geblieben als ein paar Fetzen Mauer. Von so vielen, die mit mir waren, ist nicht einmal so viel geblieben. Aber im Herzen fehlt kein Kreuz. Es ist mein Herz das zerstörteste Land. Eine ähnliche Innen-Außen-Dialektik wie vorhin. Konkrete Kriegs- und Zerstörungserfahrungen in Strophe 1, Kriegsbilder. Überbietung dieser Zerstörung in Strophe 2 mit dem Gedanken an ehedem nahe, jetzt vermutlich ebenfalls unter Kriegseinwirkung abwesende, wahrscheinlich getöteter oder sonst wie ausgelöschter Kameraden oder Gefährten. Gegenwendung in der dritten Strophe durch Statuierung einer Memoria im Innenraum des eigenen Herzens als eines großen Friedhofs. Dass jedoch in der vierten Strophe dadurch nicht etwa als heile, intangible, nicht erschütterbare Gegenwelt als sicheres Refugium erscheint, sondern im Gegenteil als il paese più straziato, das zerstörteste Land. Gerade durch seine menschliche Treue, sein Andenken, partizipiert das lyrische Ich auch an den Versehrungen der Epoche und empfängt, wie Schiller wohl gesagt hätte, die volle Ladung des Leids. Schließlich Ungarettis ultimatives Wort zum Krieg, das Gedicht, das meinem literaturkundigen italienischen Freund sofort einfiel, als ich ihn fragte, welcher Text unbedingt zu behandeln sei. Soldati. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Datiert Bosco di Curton, Juli 1918. Soldaten. So wie im Herbst am Baum, Blatt um Blatt. Ein fast schon wieder rätselhaft einfacher, Haiku-artiger, nicht weiter ausgeführter Vergleich, um das gemeinsame Kriterium des Fallens oder des Wartens auf das Fallen kreisend, hier mit interessanten Differenzen zwischen italienischem Original und Bachmanns Übersetzung. Ungaretti hat gli alberi, die Bäume, im Plural. Bachmann setzt den einen, quasi generischen Baum, an diesem aber Blatt um Blatt, jedes in vollgültiger Individualität und Vereinzelung, wo Ungaretti nur von le foglie, den Blättern oder dem Laub in einer Art von Plurale tantum spricht. Ich muss gestehen, dass ich hier die Übersetzung dem Original in gewisser Weise sogar überlegen finde, aber ich will nicht darauf bestehen, schon weil ich, in Bachmanns Übersetzung zugleich korrigierend eingegriffen habe. Bei ihr steht, jedenfalls in der Ausgabe der Bibliothek Suhrkamp, Blatt und Blatt. Und da finde ich Blatt um Blatt doch noch sinngemäßer und zwingender. Die Freiheit nehme ich mir, wie man so sagt. Vor allem aber habe ich sagen wollen, dass es lohnt, Ungaretti zu lesen. Quod erat demonstrandum. Eine letzte sehr bedeutende Gruppe der europäischen Kriegsdichter, die ich Ihnen unbedingt noch hatte vorstellen wollen, weil sie noch einmal einen völlig unverwechselbaren und eigenständigen Akzent erbringt, werde ich nicht mehr detaillierter besprechen, weil unsere Zeit weit fortgeschritten ist. Das ist einerseits schade, denn das Korpus der britischen War Poetry und insbesondere ihrer beiden Principal Protagonists, Siegfried Sassoon und Wilfred Owen, ist um nichts weniger eindrucksvoll als vieles von dem, was ich Ihnen bis jetzt dargestellt habe. Andererseits ist diese engagierte und aufklärerische Spielart einer hochpolitischen und kritisch-agitatorischen Kriegspoesie in ihrem drastischen Realismus und ihrer transparenten Erzählsprache vielleicht zugänglicher als einige der hermetischen Modernismen, mit denen wir es vorhin zu tun hatten. Ich beschränke mich daher halbwegs guten Gewissens darauf, Ihnen zum Abschluss ohne aufwendige Kommentierung noch je ein Gedicht von Sassoon und von Owen vorzustellen, aus dem sich Ihr Verfahren gut erkennen lässt. Beide Dichter, Sassoon und der jüngere Owen, sind junge Frontoffiziere, eng miteinander befreundet, beide durchleben dieselben Entfremdungserfahrungen, gehen zunehmend auf innere Distanz zu einem Krieg, an dessen höheren Sinn sie mit zunehmender Dauer nicht mehr zu glauben vermögen, und zu Generalstäben und Politikern, denen sie einen verantwortungslosen Umgang mit den einfachen Soldaten an der Front vorwerfen. Auch die Illusionen einer britischen Zivilgesellschaft, die sich in sentimentalen Verklärungen des Krieges ergehe und über das grausame und häufig sinnlose Geschehen an der Front nicht wirklich im Bilde sei, werden hier mit scharfem Sarkasmus und bitteren Pointen aufgespießt. Nirgendwo ist klarer als bei Sassoon und Owen der klaffende Zwiespalt benannt worden zwischen den ideologischen Drapierungen des Krieges an der Heimatfront und seiner grausamen Wirklichkeit im Schützengraben. Siegfried Sassoon, Jahrgang 1886, hat den Krieg lange überlebt, ihm später ein umfangreiches Erzähl- und Memoirenwerk gewidmet, sich im Übrigen aber mit seiner britischen Gesellschaft überworfen. Er starb wenige Tage vor Vollendung seines 81. Geburtstages im Jahr 1967. Wilfred Owen, der 1893 geborene, fiel noch in einem Nachhutgefecht am 4. November 1918 unmittelbar bei Kriegsende mit dann eben 25 Jahren. Seine Eltern sollen die Nachricht seines Todes zum Läuten der Kirchenglocken zu den großen Siegesparaden am Kriegsende erhalten haben. Eine letzte bittere Pointe hinter der Diagnose beider Dichter von der Erbärmlichkeit und Sinnlosigkeit dieses in die Länge gezogenen Krieges. Ich gebe von jedem der beiden Autoren ein einziges Beispiel, dasjenige von Sassoon mit einer vorweggenommenen Paraphrase seines Inhalts, dann nur auf Englisch, das berühmte Gedicht Owens dagegen noch einmal in beiden Sprachen. Sassoons Gedicht The Hero berichtet von der Überbringung einer Todesnachricht an die Mutter des Gefallenen. Diese, eine alte Frau, ist zufrieden, weil sie von den heroischen Klischees der Kriegspropaganda zehrt und wähnt, ihr Sohn sei einen Heldentod gestorben. Der Offizier, der es anders weiß, belässt sie in dem Glauben, obwohl er miterlebt hat, wie ängstlich und erbärmlich feige der junge Mann, Jack, ein unnützes Schwein, wie es im Text drastisch heißt, sich mit allen Mitteln der schrecklichen Wirklichkeit des Krieges hatte entziehen wollen, um am Ende doch von einer Mine zerfetzt und to small bits zerrissen zu werden. The Hero. Jack fell as he'd have wished, the mother said, and folded up the letter that she'd read. The colonel writes so nicely. Something broke in the tired voice that quavered to a choke. She half looked up. We mothers are so proud of our dead soldiers. Then her face was bowed. Quietly, the brother officer went out. He'd told the poor old dear some gallant lies that she would nourish all her days, no doubt. For while he coughed and mumbled, her weak eyes had shone with gentle triumph, brimmed with joy, because he'd been so brave, her glorious boy. He thought how Jack, cold-footed, useless swine, had panicked down the trench that night the mine went up at Wicked Corner, how he'd tried to get sent home, and how at last he died, blown to small bits. And no one seemed to care except that lonely woman with white hair. Wilfried Owens, wohl berühmtestes Gedicht Dulce et Decorum est, folgt im Prinzip derselben Strategie wie der Text seines Freundes Sassoon, nämlich einer scharf antithetischen Gegenüberstellung von verklärenden Vorstellungen und verherrlichenden ideologischen Zerrbildern über den Krieg und seiner erbärmlichen, zerstörerischen Wirklichkeit. Ich kenne kein eindringlicheres Gedicht über die Scheußlichkeit des Gaskrieges und des elenden Krepierens in ihm. Der Text ist drastisch und besonnen zugleich. Er ist vollkommen klar und transparent in seiner Botschaft und erklärt sich ohne weiteres selbst. Dulce et decorum est. Bent double like old beggars under sacks. Knock-kneed, coughing like hags we cursed through sludge, till on the haunting flares we turned our backs and towards our distant rest began to trudge. Men marched asleep, many had lost their boots, but limped on, bloodshod, all went lame, all blind, drunk with fatigue, deaf even to the hoots of gas shells dropping softly behind. Gas, gas, quick, boys! An ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time, but someone still was yelling out and stumbling and floundering like a man in fire or lime. Dim through the misty panes and thick green light, as under a green sea, I saw him drowning. In all my dreams, before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, drowning. If in some smothering dreams you too could pace behind the wagon that we flung him in and watch the white eyes writhing in his face, his hanging face like a devil's sick of sin, if you could hear at every jolt the blood come gargling from the froth-corrupted lungs, bitten as the cud of vile incurable sores on innocent tongues, my friend, you would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory, the old lie, dulce decorum est pro patria mori. Dulce decorum est, gekrümmt wie alte Bettler unter ihrer Säcke Last, mit aufgeschundenen Knien wie Hexen hustend unter Fluchen, weg von den Leuchtraketen, die uns jagten durch Morast, begannen wir nach unserem fernen Ruheplatz zu suchen. Männer schliefen marschierend, vielen blieb der Stiefel stecken, doch hinkten weiter, blutwund, blind und wie in Stücken, betrunken vor Erschöpfung, taub, vom Pfeifen nicht zu wecken, zu kurz geschossener 5.9er in ihrem Rücken. Gas, Gas, schnell, Jungs! Die Raserei von Fingern, die plumpen Masken grad noch aufzuschnallen, nur einer schrie noch laut im Schlingern, wie einer, der in Feuer oder Kalk brennt, im Fallen. Verschwommen durchs beschlagene Glas, Licht so grün und dick wie unter einem grünen Meer, so sah ich ihn ertrinkend. In allen Träumen vor meinem hilflosen Blick wirft er sich nach mir, gurgelnd, erstickend, ertrinkend. Wenn du nur einmal in würgendem Traum hinter dem Karren gingst, auf den wir ihn geworfen, die weiß verdrehten Augen sähst, auf dem Gedicht den Schaum, auf dem Gesicht den Schaum, sein hängendes Gesicht wie eines Teufels krank vom Sündenschorfen, und hörtest du, wie ihm das Blut bei jedem Stoß gurgelnd aus schaumverstopften Lungen quillt, obszön wie Krebs und bitter wie ein fetter Kloß, aus Rotz, wie schweren auf reinen Zungen, die nichts mehr stillt. Nie würdest du, Freund, Kindern eine Story von Krieg und Ruhm servieren und den Rest des alten Lügenworts Dulce et decorum est pro patria mori. So die sehr gute deutsche Übersetzung von Joachim Utz. Um auf diesem finsteren, allerdings auch aufklärerischen und heilsamen Akzent nicht zu schließen, bringe ich Ihnen abschließend noch das wohl schönste, auf alle Fälle aber populärste englischsprachige Kriegsgedicht zu Gehör, das der 1918 selbst spät gefallene kanadische Colonel John McCrae 1915 auf den Tod eines nahen Kameraden geschrieben hat und das seitdem mit seinem Zentralmotiv der roten Klatschmohnblüten zu dem Symbol schlechthin der britischen Erinnerungskultur an den Ersten Weltkrieg geworden ist, In Flanders Fields. Es sind die gefallenen Soldaten selbst, die der Autor hier sprechen lässt. In Flanders Fields. In Flanders Fields the poppies blow between the crosses row on row that mark our place, and in the sky the larks still bravely singing fly, scarce heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved, and now we lie in Flanders fields. Take up our quarrel with the foe. To you from failing hands we throw the torch. He be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields. Auf Flanderns Feldern. Auf Flanderns Feldern blüht der Mond zwischen den Kreuzen Reihe um Reihe, die unseren Platz markieren, und am Himmel fliegen die Lerchen noch immer tapfer singend, unten zwischen den Kanonen kaum gehört. Wir sind die Toten. Vor wenigen Tagen noch lebten wir, fühlten den Morgen und sahen den leuchtenden Sonnenuntergang, liebten und wurden geliebt, und nun liegen wir auf Flanderns Feldern. Nehmt auf unseren Streit mit dem Feind. Aus sinkender Hand werfen wir euch die Fackel zu, die eure sei, sie hochzuhalten. Brecht ihr den Bund mit uns, die wir sterben, so werden wir nicht schlafen, obgleich Mohn wächst auf Flanderns Feldern.